Das war Facebook, das war alles ja Schlaraffenland, weil wir waren jung.
Ja.
Keine Ahnung vom Business. Retrospektive war das schon sehr ambitioniert von uns.
It's not a match, wie man auf Tinder sagen würde.
Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Meets Technology. Hier hörst du Insights zu Digital Marketing Strategien und Technologien. Viel Spaß bei dieser Folge.
Ja, wie gesagt, herzlich willkommen beim Marketing Meets Technology Podcast. Mein Name ist Timon Hartung, ich bin der Host und Gründer von Voxo. Und wir haben Alexander Bünk hier noch dabei. Und er war und ist auch noch einer von den Gründern von der sehr bekannten Agentur AFM Media. Aber mittlerweile macht die AFM Media was ganz anderes, heißt auch ganz anders und macht ganz viele neue Dinge. Und darüber sprechen wir heute. Aber lass uns erstmal reinstarten mit Alexander, mit dir. Wer bist du? Was hast du gemacht, dass du überhaupt diesen Online-Marketing-Kram reingerutscht bist, um dann so vielen Leuten zu helfen, sichtbar zu sein und anderen Menschen wieder zu helfen?
Erstmal danke dir, Timon, dass ich hier sein darf. Wer bin ich? Was mache ich? Also ich bin Alex, komme aus Hamburg, habe relativ jung gegründet. Ich sag mal so zu 2016, aber eher unwissend, quasi aus dem Kinderzimmer heraus, irgendwie um online Geld zu verdienen. Daraus ist dann aber relativ schnell irgendwie nach einem Jahr irgendwie alles online testen, eine Agentur geworden, nämlich AFM. Mit meinem besten Buddy aus der Schulzeit, Marco. AFM, Alex Finn Marco. Deswegen, ja. Wir waren nicht so kreativ. Und Finn kam 2018 dazu, weil ich den auf dem ersten Netzwerktreffen kennengelernt habe. Und dann sind wir eigentlich gestartet und sind in diese, ich nenne es mal damals Coaches-Bubble reingekommen, Experten-Speaker-Bubble.
Ja.
Und haben uns da ziemlich zügig, weil das ja so ein wilder Westen damals war, noch einen Namen aufbauen können. Und haben diese Agentur erstmal wirklich rapide versucht aufzubauen und größer zu machen, weil wir natürlich irgendwie Geld verdienen wollten.
Ja, klar. Was war euer Kernthema als Dienstleistung? War das tatsächlich Coaches und Speakern zu helfen, Bekanntheit zu erlangen oder was war es?
Am Ende war es digital, also Coaches und Speakern dabei zu helfen, digitale Produkte zu entwickeln und die zu verkaufen, um eine Einkommensquelle aufzubauen. Und da waren wir ein Full-Service-Partner, also wir waren kein Coaching, sondern wirklich eine Agentur, die die Produkte mit konzipiert hat, entwickelt hat, produziert hat, Funnels gebaut hat, Anzeigen gebaut hat und geschalten hat. All das quasi.
Ja, das war auch die Zeit, wo Funnels noch ganz neu waren. Oder wo in Deutschland relativ neu waren.
Der neueste Shit, da kam jede gefühlt jede fünf Wochen neuer Funnel-Bilder und neue Strategien raus, die man so machen kann.
Ja, super spannend. Wie habt ihr euch denn, besonders wenn ihr so jung gegründet habt, da habt ihr wahrscheinlich wenig Authority, um das mal so zu sagen. Wie habt ihr eure ersten Kunden gewonnen und wie habt ihr vor allen Dingen Marketing dafür gemacht?
Ich nenne es die günstig Price-Dumping-Strategie. Also wir waren am Ende wirklich günstig. Ich glaube, die ersten Kunden haben wir für 500 Euro im Monat abgeschlossen. Okay. Und wir haben alles gebaut. Ads geschaltet, Landingpage gebaut, alles gemacht. Mhm. Waren so günstig, dass wirklich einige gesagt haben, naja, also da kann ich ja nicht viel falsch machen. So in dem Sinne. Und konnten sie auch dann nicht, weil wir die ersten zwei Kunden, ich weiß jetzt nicht, Glück, Schicksal, you name it, waren relativ gute, die dann gute Ergebnisse erzielt haben. Und dann war das durch den Preis, durch die guten Ergebnisse ein Selbstläufer. Ich glaube, wir haben 8 Empfehlungen im dritten Monat, sag ich mal, bekommen gehabt. Einfach weil es, das war Facebook, das war alles ja Schlaraffenland. Egal, was du geschaltet hast, die CPLs, CPMs, alles so günstig, dass selbst wenn es schlecht war, Ergebnisse bei rauskamen. Dann kam halt Weiterempfehlungen, günstiger. Und dann mussten wir erstmal lernen, wie es ist, sich eine wirkliche Authority aufzubauen und nicht nur durch einen Preis gebucht zu werden quasi.
Das ist dann schon nochmal ein Wechsel, wenn man dann plötzlich auch, ihr wart ja noch relativ groß, habt ja viele, viele Mitarbeiter auch gehabt. Wenn man dann ordentlich gewachsen ist, dann muss man auch plötzlich diese ganzen zusätzlichen Kosten zahlen und dann verändert sich der Preis auch tatsächlich.
Früher hatten wir noch keine Payroll, die dann ein bisschen höher war, ja.
Ja, genau. Ihr habt auch mit ein paar bekannteren Leuten zusammen gearbeitet. Nenn doch mal ein paar von denen.
Damals Damian Richter, Hermann Scherer, Greater, Unity war mal Kunde, cool. Markus Hofmann. Aber wir haben in vielen Bereichen, wie zum Beispiel Daniel Dudek, also so stark auch ohne Muckis im sozialen Bereich, oder nehmen wir mal ihn, oder Jörg Spitz im Gesundheitsbereich. Also ganz unterschiedlich, you name it. Ich glaube, wir waren in allen Branchen, in denen man digitale Produkte fast verkaufen kann, ehrlich gesagt.
Ja, wirklich cool. Alles. Und wie habt ihr das gestemmt? Weil das ist ja schon dann auch einfach viel Arbeit. Also wenn ihr da vor allem Full Service macht, ist einfach super viel Arbeit. Wie habt ihr das hinbekommen?
Also to be fair, wir waren halt, also wir sind hinten raus dann, das waren die ersten Jahre, wo wir so günstig waren und wir waren halt nur zu dritt, ne?
Ja.
Und da hatten wir dann immer noch eine leichte Beteiligung. Das war damals unsere erste Idee, zu skalieren. Wir haben dann aber nicht so gute Erfahrungen mit Beteiligungsdeals gemacht, weil wir waren jung.
Ja.
Keine Ahnung vom Business. Ja. Und da wirst du halt als allererstes verarscht. Also egal, was passiert. Also die haben uns halt bodenlos ausgenommen. Einige und haben uns halt nicht die richtigen Zahlen erzählt. Wir haben die ja auch nicht gesehen. Wir haben ja nicht einen Kontoeingang oder so gesehen,
ja,
wirklich. So, und dann wurde uns das so 6 Monate später teilweise erzählt von anderen. Und das Dümmste war über einen Steuerberater, der dann meinte, Alter, krass, was ihr mit denen gemacht habt. Und wir dachten, der wäre noch 10-mal kleiner.
Ja.
Weil ja, krass, wie viel Geld. Nein, das kann nicht passieren. Und dadurch haben wir gesagt, wir wechseln auf ein Fixum.
Ja.
Ob es gut oder schlecht ist, kann man immer in beide Richtungen sehen. Und dann haben wir damit aber skaliert. Und wir haben halt durch People mussten wir skaliert. Ne? Wir waren halt 42 Leute, ziemlich zügig.
Mhm.
Und dann kannst du natürlich schon, wir hatten so 268 Kunden konstant laufen. Mhm. Waren Harakiri. Ich sag nicht, dass es eine schöne Zeit war. Es war arbeiten, mal lochen.
Ja, 280 Kunden, wenn da einer... Also wenn da einer sich im Monat meldet, hast du die ganze Zeit richtig viel zu tun.
Genau. Das war, also in der Retrospektive war das schon sehr ambitioniert von uns. Das war ein bisschen zu brutal, ehrlich gesagt. Das hätte man so anders machen können.
Habt ihr da schon automatisiert und mit Automatisierungsprozessen und sowas gearbeitet?
Ja, ja, unfassbar. Also es war ja jetzt vor dem KI-Hype, nenne ich es jetzt mal, oder Trend, der jetzt kommt.
Ja.
Die Agentur hätten wir sie jetzt... In der damaligen Zeit, mein lieber Scholli, hätten wir das easy managen können, was man heutzutage ja mit Landingpages, Funnels, sage ich mal, KI-technisch Texte, wie geil man das bauen kann. Ging damals halt noch nicht. So, zumindest wussten wir es nicht, sagen wir es so rum. Und wir hatten Airtable und so. Finn ist, also der dritte Founder von uns, ist ITler. Das heißt, wir haben sehr viel custom-coded, um diese Automatisierung reinzubauen. Das war aber alles ein Flickenteppich von uns quasi. Es gab jetzt nicht ein Tool, das wir hatten, dass das uns ermöglicht hat.
Ja, krass. Ich glaube, man sieht das immer so retrospektiv, jetzt wäre es einfacher gewesen. Ich glaube aber, dann wäre das Marketing viel schwieriger gewesen, weil jetzt sind die Marketingkanäle halt alle komplett voll und wenn du mal überlegst, so 2017, 18, 19, da konntest du wirklich noch relativ frei agieren auf Facebook, wobei ich das auch anders sehe. Ich habe 2010 Ads geschaltet auf Facebook und fand 2015 war schon restriktiv und habe da aber noch die goldenen Zeiten mitgenommen. Im Vergleich zu jetzt ist das ja dann komplett vorbei, aber deswegen erzähl auch mal ein bisschen, wie du deine Sicht aufs Marketing gerade siehst und welche Channels du gerade siehst, die gut funktionieren, auch gerne für verschiedene Businesses, aber natürlich, wo ihr Einblick habt, und welche, die nicht mehr so gut funktionieren.
Ja, also prinzipiell ist alles schwerer geworden. Ich glaube, das hat zwei Faktoren. Erstmal, dass alle großen Plattformen, ich nenne es jetzt mal Google Meta, Native gehe ich jetzt mal raus, weil das ist, glaube ich, mit Advertorials und E-Commerce nochmal ein anderer Schnack. Mhm. Im Weiterbildungssegment, wenn ich jetzt mal die Online-Kurse in eine Branche packe und nenne sie jetzt mal Weiterbildung, würde ich sagen, ist Native sehr scam-lastig, sehr schlechte Leads, die man im Schnitt anspricht. Deswegen sind ja so Advertorials und so die Dinge, die ja schon... Wenn man mal hinguckt, funktionieren, aber einen spannenden Ruf mit sich ziehen, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Deswegen Meta, Google, wenn ich jetzt mal die beiden Player nehme, TikTok ist tot, was im Weiterbildungsbereich Ads angeht, da ist keine Kaufkraft dahinter. Da müsste man, wenn, viel länger funneln, also die Leute durch einen viel längeren Funnel schicken und einen längeren Zeithorizont haben. Und Meta und Google ist beides hart geworden, einfach alles in einem, weil die Leute viel mehr Ads bekommen haben, viel mehr intelligenter geworden sind, um da zu reagieren. Und auf der anderen Seite, weil es halt teurer geworden ist, die Plattform. Content Marketing ist jetzt auch nicht leichter. Das heißt, ich sehe jetzt nicht den einen Kanal als, okay, das ist jetzt ein New Vehicle, keine Ahnung, TikTok zum Beispiel oder so, sondern wir versuchen es eher so zu interpretieren, dass ich glaube, man immer weniger lineares Marketing denken muss, ein Funnel, eine Strategie und dann geht's durch, sondern immer mehr in einem Ökosystem denken muss. Ich sag mal, wir führen gerade immer mehr wieder Tofu, Mofu, Bofu ein. Also was macht man wirklich top auf Funnel, was macht man wirklich mit auf Funnel und was macht man wirklich bottom auf Funnel?
Ja.
Weil, ich meine, das ist natürlich klassisches Marketing-Gelaber, aber das wurde ja im Online-Marketing-Space nicht wirklich im Weiterbildungsbereich gelebt.
Nein,
also das war ja eigentlich, ich habe ein Webinar, ich habe das und das bewerbe ich mit Ads und ich schmeiß Geld drauf oder ich habe die Landingpage oder ich habe den Erstgespräch-Funnel Und jetzt gerade merken wir immer mehr, man muss, okay, wie funneln wir die vorne irgendwie rein, durch welche Events? Content Marketing ist ein major Punkt, um auf Middle of Funnel die Leads zu nurturen permanent, sage ich mal. Und dann das Wichtigste, was so viele vergessen, ist Bottom of Funnel. Wie mache ich gute Folgegeschäfte? Denn wenn oben alles teurer wird, kannst du zwar oben gucken, ob du gegen die Preise arbeitest, oder du wirst unten einfach reicher. Also du machst einfach mehr pro Kunde. Und darauf legen wir gerade einen sehr starken Fokus, diese Kundenbindung.
Ja. Ja, super spannend. Online-Marketing verändert sich ja immer, ist immer im Wandel. Jetzt kommt AI-Search, das große Thema. Ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Aber klar, bei Facebook-Ads und Google-Ads ist es auf eine teurer geworden. Habt ihr auch Erfahrungen mit YouTube gesammelt?
Super viel, schon. YouTube-Ads selber ist super schwierig zu meistern, weil es braucht sehr spezifische Funnels, haben wir festgestellt, die, wenn auf YouTube-Ads funktionieren. Und das sind halt nicht sowas wie White Paper oder Erstgespräche oder kaufen Online-Kurs, weil die Leute hier auf YouTube unterwegs sind, um Inhalt zu konsumieren. Was wir gemerkt haben, ist entweder, also Retargeting jetzt mal weggesehen, ne, weil das ist natürlich eine Strategie, die macht man überall, dann kennen die Leute einen ja auch schon, da kann man dann auch mal auf ein Erstgespräch oder so pitchen, hat aber nicht gute Zahlen, so also könnte man machen. Wir haben festgestellt, wenn sind Webinare oder irgendwelche VSLs oder so, wenn machbar, wo die Leute eigentlich wie ein YouTube-Video nur auf einer anderen, also woanders bekommen quasi. Aber der Stilbruch ist schon hart, weil die Leute halt sagen, ich will mir jetzt das Video anschauen und jetzt auf einmal kommst du, Idiot, mit Search, AI-Search-Optimierung, fuck it, so in dem Sinne.
Ja, klar.
Aber dahinter Webinar oder wirklich einen Mehrwert in ein Video zu packen, da sind sie dann bereit zu sagen, wenn am ehesten, dass es funktioniert quasi.
Ja. Ja, es ist, wie gesagt, Aufmerksamkeitsspanne ist so krass gering geworden. Deswegen ist schwierig. Du musst die Leute wirklich hart catchen. Ich glaube, auch viele sind sehr hookresistent geworden. Also, dass du, selbst wenn du, also, ein sehr guter Hook funktioniert natürlich immer, aber so ein normaler, durchschnittlicher Hook, den man sich heutzutage mit ChatGPT schnell mal zusammenschustert, ich glaube, dass der nicht reicht, weil der ist auch so vanilla, möchte ich fast sagen. Ja, der ist so bland, der ist einfach so, und die Leute haben ja auch ein Gespür dafür, dass es halt wieder nur so ein Marketing-Hook ist und swipen halt einfach weiter, ne? Bist halt einfach, it's not a match, wie man auf Tinder sagen würde. Genau. Ist schon krass. Wie habt ihr euch denn dann jetzt weiterentwickelt? Weil das ist ja auch spannend. Also ihr habt die Agentur habt ihr jetzt lange geführt und habt gesehen, dass da natürlich viele Sachen sich entwickeln und neu entwickeln. Und jetzt habt ihr einen ganz, ganz neuen Schritt gemacht. Ich glaube, der auch sehr, sehr mutig ist. Und lass uns gerne darüber sprechen.
Ja, also basically, also es gibt ja rational, emotional. Wir hatten alle keinen Bock mehr auf Dienstleistergeschäft. Also ich würde mich mal deine Meinung interessieren. Aber Agentur ist halt schon ein hartes Pflaster. Ey, gibt mega tolle Punkte. Cashflow, Kontakte in Businesses, die man reinschaut. Man lernt viel. Aber es ist schon auf Jahre gesehen, ich hatte mal volles Haar, als ich gestartet bin.
Da siehst du, wie es bei mir ist.
Machst das Ding ja noch ein bisschen länger. So, ja. Und letztendlich hatten wir keinen Bock mehr drauf. Egal was, andere Businesses aufzubauen, für andere Businesses immer einzustehen. Mhm. Als Marketer bist du auch immer für alles verantwortlich, dass deren Erfolg so steht. Ja. Wir hatten keinen Bock mehr. Wir waren ein bisschen gesättigt. Wir haben halt auch gutes Geld mitnehmen dürfen während der Zeit und durften ein paar Euro verdienen. Und haben dann halt gesagt, okay, wir haben da keinen Bock mehr drauf und wir sehen keine Zukunft mehr darin. Ich glaube, Agenturen werden so disruptiert von dem AI-Thema und sonst was, dass man da mitgehen kann und sich anpassen kann, adapten kann. Aber wenn du dich nicht adaptest, so die klassischen Agenturen, auch Kommunikations-, wirklich die Oldschool-Dinger, die werden so richtig am Arsch sein, weil das alles sich verändert. Wollten wir halt nicht, wir wollten nicht uns adaptieren, sondern wir haben in diesem digitalen Produkt-Space halt einen Markt gesehen. Und dadurch, dass Finn, unser Co-Founder, immer schon Softwareentwickler war, hatten wir ein Herz für Software. Wir hatten nur nicht die Eier in der Hose. Ich hoffe, es ist okay, dass ich es hier im Podcast so direkt sage. Ja. Die Eier in der Hose zu gründen, irgendeine Software-Idee.
Ja.
Und dann haben wir halt durch die digitale Produkte im Bereich halt einen Markt gesehen. Und der Markt ist halt ein All-in-One-Tool, einfach DSGVO-konform und am günstigsten für Creator und Coaches zu haben, um digitale Produkte zu verkaufen. Deswegen haben wir letztes Jahr, 2024, ein Teil der Agenturprojekte an eine andere Agentur gegeben, im wirtschaftlichen Case für uns quasi, den Rest gekündigt, rausgeschmissen und beendet. Ja. Und haben dieses Jahr im Mai 2025 Alfima gegründet. Alfima, Alex, Finn, Marco, da ist man nur einen Buchstaben mehr rangehangen, wir waren wieder nicht kreativ, .io und sind dann diese Software, sage ich mal, nicht nur angegangen, sondern sind jetzt schon live seit fast einem halben Jahr.
Interessant. Und was macht die Software ganz konkret, damit man sich das vorstellen kann?
Na, letztendlich ist es ja so, wenn du Creator oder Coach oder sagen wir mal Creator, ich mag den Begriff am meisten, weil alle Menschen, die auf Social Media oder irgendwo auf dieser Welt Inhalte produzieren, sind Creator. So. Mhm. Und das ist ja das, wo es auch hingeht. Und wenn die mit digitalen Produkten Geld verdienen wollen, was ja eine der Einkommensströme ist, neben Product Placements, UGC, physische Produkte, so der vierte digitale Produkte, ist halt das Ding so, okay, ich brauche einen Bezahlanbieter, Mitgliederbereichsplattform, Landingpage, die mobile responsive ist, ein E-Mail-Tool, ich muss das noch irgendwie alles verknüpfen, vielleicht auch ein Kalendertool, wenn ich mit denen sprechen will. Fuck. Die Profis haben das Geld, haben die Agenturen, können es dann sich leisten. Ja. Aber ich sag mal, alle die irgendwie damit starten wollen, so wie wir damals vielleicht und so wie 95% des Marktes, die haben ein Riesenproblem. Und diese Hürde wollen wir übernehmen, den abnehmen quasi, weil wir das alles, was ich gerade gesagt habe, in einem Tool DSGVO-konform in Deutschland haben.
Ja, cool. Das ist ja spannend, weil nämlich das stimmt schon, wenn man jetzt anfängt und du dir gesagt wird, was du tun sollst, brauchst du extrem viele, ich sag mal, Systeme oder auch Produkte oder Softwares, die dir halt ja helfen, das alles zu realisieren. Also abgesehen, wenn du vor 15 Jahren geschaut hast, brauchst du eine Website, ne? Aber mittlerweile brauchst du eine Website, du brauchst ein Terminbuchungstool, du brauchst einen Payment-Anbieter, der die Payments einzieht, auch regelmäßig, damit das läuft. Dann brauchst du noch irgendeine Plattform, wo du deine Inhalte natürlich auch passwortgesichert zeigen kannst und sowas. Das ist alles gar nicht so einfach. Und an der Stelle ist natürlich krass. Und das ist alles bei euch mit drin.
Okay, das ist alles bei uns mit drin. Und daneben haben wir noch eine Academy. Ich komme ja aus dem Bereich, wo wir quasi meine Kollegen, meine Freunde oder Bekannte einladen, die einen Kurs uns geschenkt haben zum irgendwas zum Thema Online quasi. Ja. Und man sich das kostenfrei anschauen kann. Wir alle unser Wissen geteilt haben. Wir haben ja kein Coaching, wir monetarisieren das nicht mehr. Ich will kein Geld mehr mit Online-Kursen selber im Make-Money-Bereich verdienen oder so. Das hat jeder User for free und halt der Support. Und da bin ich am stolzesten, muss ich sagen, also mit Software, weil ich bin auf den Support sehr stolz drauf, weil wir halt mit jedem User einen 1:1 Onboarding-Call haben.
Okay, krass.
Wir haben WhatsApp und E-Mail-Support auch am Wochenende in 6 Stunden Antwortzeit. Und wir haben immer einmal in der Woche einen Community-Call, ich nenne es die Sprechstunde, wo man reinkommen kann, auch nochmal mit denen. Also das sind 4 Touchpoints im Support, was alles mit in den Preis mit drin begriffen ist. Was für uns ein mega Aufwand ist, aber auf die Vision einzahlt und wir halt merken, dass wir dadurch jetzt enorm weiterempfohlen werden, weil wir halt einen Support haben, den kein anderer unserer Mitbewerber hat.
Ja, wie kommt das Produkt am Markt an? Weil Konkurrenz habt ihr ja schon. Also es ist ja nicht so, dass es nicht da schon Anbieter gibt. Es gibt niemanden, ich wüsste jetzt niemanden, der so alles so in sich drin hat, aber ich sag mal so, da gibt es ja schon große Plattformen aus den USA, gibt deutsche Anbieter, die viel machen und zumindest Teilbereiche abdecken. Und ja, wie ist so das Marktfeedback?
Also es ist heavy, erstmal reinzukommen natürlich. Und viele haben dann irgendeine Software mehr schlecht als recht eingerichtet, aber wollen dann noch nicht wechseln. Das heißt, du brauchst viele Berührungspunkte, Zeit und Geduld. Wir sind ja jetzt noch frisch dran. Wir sind bei knapp über 500 Paid User.
Cool.
Ehrlich gesagt, sind wir damit schon mal on the road. Wir haben Zielzahl, Ende des Jahres über 1000 zu sein. Das ist jetzt nochmal sehr sportlich. Aber gut, wächst ja auch hinten raus schneller. Das kommt super an. Also wir haben, ich glaube, gestern hatte ich geguckt, 112 5-Sterne Trustpilot-Bewertungen in einem halben Jahr gesammelt. Die Leute schreiben uns proaktiv. Wir werden jeden Tag weiterempfohlen. Jetzt schon mittlerweile. Das kommt sehr gut an. Und das merken wir daran, und das muss ich so lustig sagen, dass wir schon 1-2 Mitbewerber haben, die viel größer sind, die sich jetzt in unsere Software schon eingeloggt haben.
Ah, interessant. Also ja, das ist spannend. Jetzt challenge ich dich mal zu dem Thema Software, weil du hast ja gesagt, Dienstleister werden disruptiert. Da gebe ich dir vollkommen recht. Also ich glaube, dass besonders größere Dienstleister, größere Agenturen, die sehr starre Prozesse haben, es sehr schwer haben werden, sich zu adaptieren an diese neuen Prozesse. Manche müssen es schneller machen, manche werden es gar nicht machen und werden dadurch natürlich auch verändert werden. Ich glaube, dass wir besonders im SEO-Bereich, wo wir jetzt sind, massive Veränderungen haben werden, die aber auch natürlich eine extreme Chance bieten wieder. Und auch nur um das Thema zurückzukommen, ich verstehe schon, was du auch sagst, also Dienstleistung ist halt ein Everyday-Business. Du bist jeden Tag am Arbeiten, du bist jeden Tag da voll involviert. Das, was mir dabei immer Freude bereitet, ist, wenn ich Menschen helfen kann. Ja, also wir hatten zum Beispiel einen Kunden, die haben einen Relaunch gemacht und ich kann dir versprechen, wäre dieser Relaunch ohne uns abgelaufen, wäre deren Business jetzt mit Zero Traffic oder mit ganz wenig Traffic, sagen wir es mal so. Zumindest mal nur noch 25% des Original-Traffics. Und da freue ich mich, wenn ich dann so ein familiengeführtes Unternehmen dann weitergeleitet bekomme und sage, hey, die brauchen Hilfe, könnt ihr euch das mal kurz anschauen. Ich da reingehe, merke, klar, die brauchen unbedingt unsere Hilfe, wir dann da auch einiges retten können und dadurch denen helfen kann, dass das dann weitergeführt werden kann. Ne? Genau. Auch in der nächsten Generation tatsächlich. Das war so ein Generationswechselthema auch. Und da bin ich immer total happy, dann im Dienstleistungsbereich zu sein. Aber klar, ich glaube, niemand mag das, wenn ein Kunde anruft und unglücklich ist. Ja? Kann ich mir auch schönere Sachen vorstellen. Passiert natürlich bei uns auch. Ist halt so, das ist halt Dienstleister-Business, aber damit muss man leben. Aber sonst macht es mir sehr viel Freude, diese Gespräche zu führen. So wie mit dir, so mit Kunden. Das macht mir immer extrem viel Freude. Und jetzt komme ich zum Disruptionspart, weil ich glaube, Agenturen werden disruptiert, auf jeden Fall, Beratung auch, aber Software auch. Weil mit Vibe-Coding, ich meine, ich bin ja auch Entwickler, ja. Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert vor vielen Jahren. Ich kann programmieren und jetzt mit Vibe-Coding, ich würde sagen, ich kann 20 Mal so viel programmieren wie zuvor. Und zwar ganz gechillt. Ja. Und deswegen, wir haben zum Beispiel überlegt, wir nutzen eine Time-Tracking-Software bei uns intern. Mhm. Und die kostet uns relativ viel im Monat, weil sie natürlich pro User ist. Und sie funktioniert eigentlich nicht so, wie wir es gerne hätten. Wir haben uns auch schon andere Softwares angeschaut, aber auch die erfüllen nicht so das, was wir brauchen. Und wir haben schon überlegt, ob wir da nicht unique was bauen. Weil wir wissen, in Wirklichkeit brauchen wir dafür vielleicht 3 Tage. Vielleicht sagen wir 5. Und ich würde sagen, da ist auch echt viel Disruption. Und da würde ich mal fragen, wie ihr, also was da euer, wie ihr das seht und was da auch euer Ansatz ist, weil natürlich SaaS genauso disrupted wird wie Dienstleistung.
Ich glaube, also SaaS wird auch ganz doll disrupted, das merkt man ja jetzt schon. Also ich glaube erstmal, unsere Zielkunden werden nicht selber auf Ideen und Lust und Laune kommen, das alles nachzucoden. Das wird nicht, also außer AI wird da noch mal krasser. Also so wirklich ein E-Mail-Marketing-Tool von null zu programmieren. Ich bin jetzt nicht der Coder, aber ich habe den Prozess ja intern mitbekommen und wir haben 4 Entwickler quasi Vollzeit, die den ganzen Tag programmieren. Ich glaube, das wird erstmal noch nicht passieren. Außer das wird noch viel einfacher. Aber sonst erstmal haben wir da nicht so viel Angst, sage ich mal so.
Ja.
Die haben da auch keinen Bock drauf, ne? Du bist ja technisch affin. Aber der durchschnittliche User von uns will sich ja nicht mit Technik beschäftigen.
Genau. Nee, man muss auch sagen, euer Price Point ist auch so attraktiv, dass das eher so eine Nummer ist, da denkst du überhaupt nicht drüber nach, weil die meisten Fitnessstudios kosten mehr.
Genau.
Und das ist eventuell auch extrem smart gewählt, der Price Point, weil du natürlich immer die Thematik hast, du hast immer diese Make-or-Buy-Decision. Immer. Ja, und das ist ganz klassisch Wirtschaft. Make-or-Buy haben wir ja auch als Beratung. Sobald wir in ein bestimmtes Preissegment kommen, fragen die sich auch, stellen wir jetzt jemanden Fulltime ein, der es für uns macht, oder bleiben wir bei der Agency? Ja? Natürlich kann die Person meistens nicht direkt so gut die Sachen machen, wie die wir schon seit vielen Jahren machen, aber das haben wir dahingestellt. Und genauso ist es natürlich auch, wenn du 2.000 Euro für ein Tool im Monat zahlst, dann reden wir von 24.000 Euro im Jahr. Da kannst du schon überlegen, ob du Entwickler einstellst und dann einfach das selber codest. Ja?
Ey, voll.
Aber bei unter 100 Euro ist natürlich noch ein ganz anderer Punkt da.
Ja, genau. Also für diese 49 Euro im Monat, wir hatten lustigerweise, sagst du es mit dem Fitnessstudio, genau das ist auch immer mein Punkt.
Ah, wirklich?
Ja, wirklich. Dass ich sage, in einer normalen Großstadt kriegst du kein Fitnessstudio-Mitgliedschaft mehr, also für 49 Euro im Monat.
Ich wollte gerade sagen, sie kosten alle so 79. Also genau. Klar, gibt es wahrscheinlich günstige, auch noch ganz, ganz günstige, aber so normales Fitnessstudio liegt halt bei irgendwo.
Genau, und das Krasse ist ja, viel ist in der Stadt, also in den Städten, wird es dann immer schwieriger, in diese günstigen Ketten reinzukommen, weil die gehen eher ein bisschen raus quasi, also man muss immer ein bisschen rausfahren. So, das war wirklich, das ist immer so mein Gedanke. Deswegen da glaube ich eher nicht. Thema Konkurrenz könnte man aber sagen, dass in den nächsten 2-3 Jahren natürlich andere noch auf die Idee kommen, das Gleiche zu machen. Ich glaube, bei Single-Lösungen würde ich jetzt ein bisschen mehr Angst haben, weil das natürlich einfach ist. Dadurch, dass wir an mehreren, das ist natürlich für uns ein Vorteil und zugleich ein Riesennachteil, an mehreren Fronten gleichzeitig kämpfen müssen, ist es so, dass wir uns natürlich jetzt einen Vorsprung aufhängeln. Bis das jemand alles nacheinander macht, ist auch schon schwieriger, ist aber immer noch möglich. Ich glaube aber eine Sache, wir adaptieren uns halt auch stark dran. Ne? Also wir coden, das weiß ich auch nur noch mit AI, also keine Zeile ist selber geschrieben.
Ja.
Sondern es ist alles von der AI und wir haben eigentlich 4 Leute, die den ganzen Tag nur mit der kommunizieren und schauen, dass das alles richtig ist und nochmal natürlich den Double-Check machen, bevor es deployed wird, dass es läuft. Das heißt, wir sind sehr orientiert, quasi die Ersten zu sein, die dann auch das mitnehmen. Das, was wir bei der Agentur eben keine Lust drauf hätten, uns zu adaptieren. Deswegen wird es bestimmt krass. Kann auch sein, dass wir voll das gegen die Wand fahren, weil es irgendwas anderes dann noch geben wird. glaube aber, weil wir halt auch Bock drauf haben und eben bereit sind, uns zu adaptieren, dass wir es eher richtig gut auf als so Vorsprung sogar nutzen können.
Ich glaube, ihr kennt den Markt auch sehr gut. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Diese, man kann zwar alles coden jetzt, aber wie viele Produkte habe ich in meinen 20 Jahren, nachdem ich fertig studiert habe, gesehen, die komplett am Kunden vorbei entwickelt worden sind. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist fast wichtiger als die Software an sich selber, dass die jetzt perfekt ist oder das Feature noch hat und das Feature noch hat, sondern dass es die richtigen Features hat. Ich meine, das ist auch die Stärke von Apple. Ich glaube, die Produkte zu reduzieren auf das, was wirklich relevant ist und das dann gut zu machen. Und deswegen, ich find das super spannend, dass es da so eine All-in-One-Lösung gibt. Und dann ist natürlich die Frage auch, ihr habt dann auch einen eigenen Payment-Anbieter dran angeschlossen, oder? Dass Payments auch abgewickelt werden können, oder?
Wir haben PayPal Stripe Plus. Also wir sind selber nicht Reseller, so wie es andere machen. Da das werden wir nicht machen. Das hat auch ganz bestimmte Gründe. So gesehen, dadurch, dass wir mit PayPal und Stripe eine gute Partnerschaft haben, kriegen das halt schnell und es funktioniert, läuft erst rein. Und die brauchen sich nie Geld Sorgen machen, so wie bei Resellern ja heutzutage leider schon, wo dann Gelder nicht ausgezahlt werden.
Ja, genau. Nur kurz in eigener Sache, wenn euch der Podcast gefällt, ja, und wir das Ding auch noch als Live-Format demnächst in Zukunft machen sollen, dann, und ihr nichts verpassen wollt vor allen Dingen, dann liked doch bitte, kommentiert einfach kurz und abonniert den Kanal, weil dann kriegt ihr da sofort die Notification, wenn wieder was ansteht. Und ich sag mal so, wir probieren hiermit wirklich massiven Value für euch zu bringen. Und das können wir am besten, wenn einfach mehr Leute zuschauen und wir auch wissen, was ihr darüber denkt. Und in diesem Sinne, viel Spaß und weiter geht's mit der Folge. Wie siehst du denn, wenn man jetzt euer Tool nutzt, was ist der beste Marketingkanal? Ein Marketingkanal ist schon gesagt, E-Mail-Marketing ist mit inkludiert, aber gibt es noch andere Marketingkanäle, die, sag ich mal, die Creator nutzen können, um dann, ja, ich sag mal, mehr Reichweite nochmal auf ihre Produkte zu bekommen und dann auch damit Geld zu verdienen und auch den Usern sozusagen Mehrwert zu schaffen?
Ich glaube, zwei Dinge. Die Grundbasis ist, ein Organic-Channel zu haben, also als Creator, eine Personal Brand auch wirklich zu sein. Das ist halt das Wichtige, weil, wie gesagt, auf Paid Ads sich ausruhen, würde ich niemals empfehlen, so in dem Sinne. Ja. Aber wenn man halt einmal, auch wenn es schwierig ist, eine Content Brand aufgebaut hat, ist das halt ein anderes Flywheel, was losgelöst wird. Das wäre das eine und das andere Partnerschaften. Das, was irgendwie so vergessen geworden ist, aber zu kooperieren. So funktionierte die Welt damals und so sollte sie auch weiter funktionieren, dass Menschen mit Menschen im Guten zusammenarbeiten und es so ein Win-Win-Case im Business gibt. Das wären meine zwei weiteren Marketingkanäle, die ich jedem empfehlen würde.
Das Kooperationsthema finde ich extrem spannend tatsächlich. Ich glaube, es wird viel zu wenig gemacht. Also, dass zum Beispiel, ich sag mal, ein Influencer im Bereich Fitness kooperiert mit jemandem, der sich auskennt mit Ernährung. Oder vielleicht auch noch ein anderes Feld. Das macht schon Sinn, ja. Das macht tatsächlich Sinn. Und der eine nutzt natürlich die Reichweite von dem anderen dann, aber das ist ja auch der Sinn der Sache, um neue Zielgruppen zu erschließen, ne?
Genau so sieht's aus. Da haben halt viele diese Ellbogengesellschaft noch im Kopf und denken, ah, nee, kann ich ja nicht machen. Aber das werden die Leute lernen müssen. Das ist ja das Schöne, Natur oder was gewinnt immer. Und das ist die Natur im Business, dass Kooperation, also dass die Ellbogengesellschaft zwar immer funktioniert, aber wir voneinander, wenn wir groß werden wollen, eine Art von Abhängigkeit haben müssen.
Ja, absolut. Okay, das sind die beiden Marketing, das finde ich gut. Ab wann würdest du denn sagen, hat ein Influencer oder ein Creator eine groß genügende Audience, um das Tool sinnvoll zu verwenden oder, sagen wir es mal so, genug Reichweite, damit das auch Spaß macht und womit man schon Geld verdienen kann? Weil das ist eine Frage, also wir reden ja alle auch viel von Vanity Metrics, ne, auf Instagram und TikTok, ne? Ich habe so und so viel Follower, und mir ist auch schon klar, wenn du 100 Follower hast und das sind alles Billionäre, hat das einen anderen Impact, als wenn du 1 Milliarde, ich sag mal, oder keine Ahnung, 10 Millionen nicht so relevante oder sehr Fake-Follower hast, ja? Ich sag's mal, wie es ist. Ne? Und mich würde mal interessieren, ab wann ist es so ein Punkt, ab wann ist ein Creator, der genug Following hat? Vielleicht kann man es ein bisschen einordnen.
Ja, wir natürlich schauen wir uns das an, um unseren ICP oder unsere ICPs quasi zu besprechen. Wir merken, dass ab 2.500 Followern, wenn man aktiv postet und aktiv auch Feedback bekommt, Engagement Rate irgendwo zwischen 1,5-2% ist, dass man auf jeden Fall das Tool sich refinanziert und ab da ergibt es Sinn. Ja, natürlich ist es ab da nicht der höchste ROI, aber gut, die Person hat halt auch nicht so viele Follower, aber da geht es und ab da können wir sagen, wenn du das hast, kannst du das auf jeden Fall buchen und es lohnt sich auf jeden Fall, Natürlich haben wir auch Leute, die mit 500 Followern schon mehr als 49 Euro im Monat machen. Ich sage auch immer, wenn man im Leben, glaube ich, häufig verfährt, wenn ich das habe, mache ich Y, wird es, glaube ich, schwierig. Ich glaube, wir sollten eigentlich so ein Enable-Tool sein, wo Leute sagen, ich hole das jetzt auch, um mich zu committen. Das ist meine Business-Suite. Das ist so wie, ich habe keinen LexOffice, oder ich will jetzt da keine Werbung, aber ich habe keinen Easybill oder sonst was. Also, ja gut, aber wenn ich den ersten Kunden habe, hole ich mir so ein Tool, damit ich mir auch eine Rechnung erstellen kann. Bullshit, hol dir das Tool, ist ja jetzt nicht teuer oder was, damit du schon mal weißt, alles klar, ich habe das Tool jetzt auch und jetzt gewinne ich den ersten Kunden, damit ich dieses Tool nutzen kann.
Ja, so. Ein Tool macht es ja auch manchmal auch deutlich einfacher, zum Beispiel in LexOffice tatsächlich Angebote zu erstellen und so, macht ja total Sinn an der Stelle.
Voll, ja.
Plant ihr noch irgendwelche anderen Marketingfunktionen einzubauen, das Tool, die es den Creator nochmal einfacher macht?
Ja, also wir haben schon harte Dinge in der Planung. Auch ich komme da immer mit Ideen rum, die dann das Tech-Team sehr, das Dev-Team findet das immer sehr sportlich, sagen sie zu mir. wir haben einen Geist, also was krass wäre, wenn wir quasi einen DM-Automation-System dahinter kriegen würden. Das ist, sagen wir jetzt mal, ManyChat, gut Deutsch, die Monopolstellung in der Welt hat für Meta. Wenn wir das hinkriegen, technisch ist es möglich. Klar. Wir haben die ersten Beta-Tests schon mal gefahren. Das ist eher eine Frage der Meta-API und Meta-Verifizierung. Mhm. Dass Meta auch wirklich sagt, dass du kein Spam bist, weil ManyChat ist meines Wissens nach zwei, drei anderen Tools, die das claimen, Meta-Verified, und das ist dann ja das Wichtige, dass dein Account dadurch nicht gespammt wird.
Ja, genau.
Das wäre eine große Sache. Wir haben eine Webinar-Feature-Idee, weil Zoom und so, das ist ein Top-Tool, aber es ist halt für viele Overkill. Also ich will gar nicht sagen, dass wir besser werden als Zoom, never. Aber es ist halt für den durchschnittlichen User von uns ein Overkill-Tool, das in einfach rauszubringen. Wir haben noch ein, zwei Dinge und viel AI. Wir haben Alfie geboren. Alfie ist jetzt 8 Wochen alt, unsere eigene AI, die wir 7 Monate gedrillt, nenne ich es jetzt mal, haben. Und da sind wir eher dran, noch viel mehr Dinge mit möglich zu machen.
Ja.
Eine Sache, die ich jetzt sagen kann, die wird übernächste Woche gelauncht. Ich sage sie jetzt einfach mal. Wir haben jetzt, das hat auch also wirklich länger gedauert als gedacht. Ich habe halt gesagt, okay, wenn Leute keine Kreativität haben, ein Produkt zu bauen, wie können wir das mit AI vereinfachen? Und jetzt rede ich nicht davon, in ChatGPT 3 Fragen zu stellen und dann, mach mal so ein Produkt.
Ja.
Wir haben wirklich jetzt es so entwickelt, dass wir ein Frageformular haben. Da muss man sich mal 2 Minuten Zeit nehmen für. Und dann haben wir schafft es jetzt dann Produkttitel, die man dann auswählt, sich zu wählen und dann ein Download-Produkt zu erstellen, also ein PDF.
Cool.
Quasi, die komplett fertig ist. Titel, ordentlich segmentiert, vom Design her fertig, auf die CI und textlich. Am besten, wenn man sogar noch irgendwelche PDFs oder Bücher oder sonst was hochlädt, die man selber mal geschrieben hat, einwandfrei ist und daraus dir einen Lead-Magneten oder sowas zum Beispiel baut, innerhalb von, 3,5 Minuten.
Krass.
Und dass wir sowas noch mehr machen und halt zu einem Qualitätsstandard, der far away from, ich sag mal, normal Mittelmaß ist. Und den werden wir übernächste Woche launchen. Für jeden, das heißt auch Leute, die nicht Alfima haben, können darüber als Leadmagnet, sage ich dir ehrlich, das wird unser Leadmagnet quasi, dass Leute darüber innerhalb von 3 Minuten mal eine Idee bekommen, was sie denn anbieten können als Freebie oder günstiges digitales Produkt, um es einfach mal zu testen, unsere Software.
Ja, das ist richtig cool. Ich glaube, es fällt vielen Leuten echt schwer, einen Leadmagneten sich zu überlegen.
Ja.
Funktionieren denn Leadmagneten und Webinare noch? Weil die Frage
gigantisch.
Auch häufig
also, gekommen. Leadmagneten immer. Ich glaube, das ist auch die Frage nur, was für ein Leadmagnet, aber wenn es ein relevanter für ein spezifisches Problem in einer spezifischen Zielgruppe ist, ja. Webinare, sage ich dir ehrlich, automated kenne ich wenig, wo da noch was Relevantes bei passiert. Wenn nur der Produktpreis sehr hoch ist, dann kann man nämlich die teuren Marketingkosten irgendwie noch mit Marge ausgleichen. Und Live-Webinare machen wir viel, ist heavy. Und jetzt kommt wieder meine Basic-Aussage, oder jetzt kommt meine Aussage. Webinare, top of funnel, Webinare mid of funnel, gigantisch. Krass. Also, dass wir schieben es ein bisschen runter, dass wir eher Lead-Magneten oben hinkriegen. Ja. Und dann, das wäre jetzt wahrscheinlich eine Marketing-Masterclass, noch viel mehr nurturen und dann aber Challenges oder Live-Webinare online nutzen, um mit auf Funnel die richtig schnell zu nurturen. Aber da braucht man schon so einen Zeitabstand von 3 bis 6 Monaten zwischen Lead-Magnet und dass dir über Webinar auch eine Conversion ergeben. Und was halt viele sich nicht leisten wollen.
Klar, und Nurturing dann halt über E-Mail-Marketing-Funnel.
E-Mail-Marketing und jetzt kommen wir zum Content-Marketing. Mhm. Also Nurturing durch Content-Marketing und E-Mail-Marketing.
Wie sieht denn konkret bei euch Content-Marketing aus? Weil wir natürlich Content-Marketing auch benutzen im SEO-Bereich, sage ich mal so. Aber ich glaube, wir meinen da was Unterschiedliches.
Könnt ihr okay, also wir haben Instagram halt bei uns als Main-Plattform, weil da sind eigentlich, der Durchschnittskunde ist auf Instagram von uns unterwegs.
Okay, Social-Media-Content-Marketing.
Genau, Social-Media-Content-Marketing. Dann in dem Sinne, das heißt, wir posten jeden Tag 1 bis 2 Mal, aber wirklich auch hochwertig und geben uns da Mühe, interaktiv zu sein. Und wir fangen jetzt an mit YouTube-Videos, aber Longform sehr educative, um per E-Mail da auch noch drauf zu verweisen zu können. Und ich glaube ja an Livestreaming. Ich glaube, das neue Ding wird Livestreaming. Ja. Ich weiß nicht, ja.
Also so, du meinst so wie Twitch? Und,
ja, aber auch und bei YouTube Live.
Und okay, lass uns mal überlegen, ganz kurz. Lass uns mal kurz überlegen, was ein Format sein könnte. Beim Fitness-Influencer kann ich mir vorstellen. Du schaust ihm halt bei seinem Fitness-Training zu und er kommentiert. Okay.
Ich glaube alles. Ich glaube auch wir beide, auch tendenziell, wenn es nur spezifisch und wir relevant wären, oder ich
jetzt, klar.
Dann würden hier Leute auch sich das live anhören. Und wenn wir jetzt einen interaktiven Podcast machen, das heißt Dinge mit reinnehmen, die sie gefragt haben, du dann zum Beispiel sagst, ey, hier wird mal die Frage, ich finde das ganz geil. Also wir quasi eigentlich unseren Podcast nur interaktiv gestalten. Ich glaube, live und interaktiv wird mir auch immer mehr gesagt. Und wenn ich rüber gucke, sage ich mal in die Staaten, ist das the thing? Und ich glaube nicht, dass Twitch das Einzige ist. Ich glaube, YouTube zum Beispiel wird da auch massiv nach vorne geboostet, weil da sind ja eh viele Leute nativ unterwegs. Insta hat es nie richtig geschafft, diese Live-Feature-Sache bisher einzuführen, dass das so. Da habe ich auch das Gefühl, ich sag's ehrlich, dass da eine recht geringe Show-Abquote einfach ist zwischen Followern und ich glaube auch nicht, dass das so richtig gut ausgespielt wurde bisher. Aber ich glaube, alles. Also ich werde es auch testen und ich werde das Format halt machen, dass ich einmal die Woche live gehe und mir einen Content-Port nehme, den ich eh als Video produziere. Aber ich produziere ihn nicht wie ein YouTube-Video jetzt, dass es keiner mitbekommt. Ich produziere quasi live. Und ich gehe auf Leute noch mit ein und füge Q&As rein. Bei dir ja auch letztendlich, dass die Leute, bei uns beiden wollen sie ja Mehrwert bekommen und haben eigentlich, wenn man ehrlich sind, eine spezifische Frage. Und wenn die diese spezifische Frage von uns eine spezifische Antwortlösung bekommen, haben die sofort eine Bindung zu dir. Das ist ja eigentlich das größte Kernproblem, dass du oder ich ein Video machen, was allgemein gehalten ist und viele Leute in unserer Bubble so educated sind, unsere Zielgruppen, und sagen, ja gut, das habe ich schon gehört.
Ja, genau.
Aber wenn sie dir diese eine Frage stellen würden und du diese eine Frage beantworten könntest, dann würden sie sagen, der Timon, du bist also Number One Expert, den muss ich mal haben. Deswegen, Live-Webinare funktionieren ja gut, wenn sie am Ende im Q&A sind und ich die im Hotseat habe, dann sagen die alle, boah, ist das so geil. Aber Content ist leider sehr allgemein halt immer, damit es der Masse hilft.
Da hast du mir gerade, ich würde sagen, eine starke Idee gegeben, weil wir produzieren ja einmal die Woche den Podcast hier. Und ich könnte ihn auch ein fixes Datum legen, wo einfach dann die Leute auch einschalten können. Und uns live anhören können.
Ich glaube halt genau das, hatte ich jetzt in einem anderen Podcast. Ich glaube, das wird es halt sein, dass man das eigentlich ganz geil findet. In Real-Life-Streams klingt so blöd, wenn man auf Messen ist, das machen ja schon viele, aber auf Messen unterwegs sein. Wir waren jetzt vorletzte Woche, hatten wir einen Messestand. Warum haben wir nicht einen Videografen und streamen das live? Ich war auf der Stage, habe gesprochen, ich bin am Stand, Leute reden mit uns. Leute, also dann kann ich doch sogar einen Livestream vom Event eigentlich machen und dann Fragen beantworten, dann können aber auch andere sich da hinsetzen. Warum nicht? Das machen die im Gaming, machen die es ja schon.
Ja, klar. Ich meine, das Verrückte ist ja eigentlich, ich komme gleich auf den Messestand nochmal zurück, das Verrückte ist ja eigentlich, dass ganz, ganz viel ist Kommentar. Ne? Also ganz, ganz viel ist so, da sitzt jemand, der schaut jemandem anderen zu, wie er zockt und kommentiert das. Ja, und das ist der Stream, den man sich anschaut. Und ich weiß, dass das Thema ist schon bestimmt 5 Jahre big. Ich verstehe auch in dem Bereich, weil am Ende ist es auch kein großer Unterschied zu, wir schauen Fußball und da kommentiert einer und wir schauen zu. Warum sollte es nicht mit StarCraft oder mit CSGO oder Fortnite sein? Ja. Ich meine, why not? It's just a different game, ne? Deswegen, das verstehe ich total. Und beim Messestand, weißt du, was ich glaube, was die größte mentale Überwindung an der Stelle ist? Und auch vielleicht für mich an der Stelle ist? Beim Messestand, wenn dich da jemand filmt die ganze Zeit, das heißt, du brauchst auf jeden Fall einen Kameramann, der mitläuft. Aber rein technologisch ist kein Problem. Ich meine, 5G-Netze sind in einigen Teilen Deutschlands voll okay, ausreichend. Aber wie gesagt, muss man sich vorher informieren. Ist relativ selten. Ne? Wink, wink an den deutschen Internetausbau, ja? Wo ich jeden Tag durch zwei Funklöcher fahre. Ja. Aber sagen wir mal, das funktioniert. Dann hast du genug Batterien dabei, dass du die ganze Zeit streamen kannst. Okay, dann hast du einen Kameramann, der das macht. Und der muss eigentlich im Prinzip auch Community Manager sein. Der muss im Prinzip die Kommentare lesen und sagen, hey, hat gerade einer sowas gefragt. Sag mal was dazu. Und ich glaube, dann kann das gut funktionieren. Und dann ist es natürlich sinnvoll, wenn halt viele Leute immer mal wieder einschalten. Ne? Ich meine, klar, das sieht ein bisschen traurig aus, wenn nur 20 Leute zuschauen. Aber 20 Leute ist natürlich auch relevant. Klar, wenn dann 2000 dauerhaft zuschauen, ich meine, über den ganzen Tag verteilt ist das schon crazy.
Ja, die Amis sagen ja Social Media, und ich finde das so geil eigentlich, da habe ich mir sehr viel in der letzten Zeit durchgelesen, dass Social Media tot ist und Interest Media auch, dass die Plattformen sich dahin mehr entwickeln werden. Das heißt, Social Media war ausgespielt nach Reichweite und sonst was, und dass jetzt durch AI und alles die Plattformen viel intelligenter werden, wirklich zuzuordnen, wer was hören und sehen möchte. Jetzt nicht nur mit, früher hat ja, muss man sagen, Algo so funktioniert. Oh, da gucken irgendwie viele hin. Keine Ahnung, was die da sagen. Viele Views. Muss ich mal ausspielen. So, das scheint ein Ding zu sein, was viele so schauen wollen. Und jetzt versteht ja die AI auch, was sagt die Person, in welchem Kontext sagt die das. Ja. Und kann zuordnen, das können sich ja viele Menschen nicht vorstellen, aber es kann ja Meta und so, zuordnen, wer interagiert mit sowas, wer postet über sowas, wer hat sowas auch vielleicht schon mal erzählt. Ah, das ist ein Match. Ich glaube, das wird das Nächste, und das wird dazu führen, dass die Views im Schnitt sogar sinken. Ich glaube, meine These ist, dass in vielen Bereichen die Views sinken werden. Das aber nicht bedeutet, dass die tot sind, sondern dass man mit relevanteren Views gefüttert wird. Weil am Ende, glaube ich, ist das, was, wo es sich hinentwickeln wird. Und dann, glaube ich, ist, auch wenn du 20 Leute im Podcast hast, dann hast du halt aber 20 Diehard-Fans. Ja. Und ich sag's dir ehrlich, ich hätte viel lieber 20 Diehard-Fans in jedem Stream sicher am Anfang und könnte Alfie mal dann erwähnen, weil ich wüsste, ich würde User haben, als zum Beispiel 280 Views auf meinem YouTube-Video, aber alle haben wir nur reingeseppt, weil sie reinseppen wollten, so durch Zufall. So, also, aber ich sag's dir ehrlich, klar, beim Problem ist, im Livestreaming, wenn du nicht relevant bist, wer will ich schauen, so in dem Sinne.
Wobei, vielleicht eine spannende Sache an der Stelle noch, das war ja, Instagram-Algorithmus war extrem stark geprägt von Followern. Das heißt, wenn du viele Follower hattest, hast du viele Views, viel Interaction bekommen, ne, besonders wenn du organisch aufgebaut hast. TikTok ist ja eigentlich der erste Algo, der komplett andersrum basiert ist. Das war egal, wie viele Follower du hattest, du konntest 100.000, 1 Million Views bekommen auf ein Video, wenn es gut war und wenn es viral gegangen ist. Und ich glaube, das hast du gerade auch schön beschrieben. Wenn die AI-Matching-Algorithmen besser funktionieren, glaube ich, sind die Follower-Zahlen nur noch, sind sehr gute Loyalitätsmetrics, aber wenn du über Spanne sprichst und die anderen Leute das mit, also dazu gematcht werden, glaube ich, kann das schon extrem wertvoll sein. Du kannst mit wenig Followern auch unfassbar viel erreichen.
Und da, ich sag's ja ehrlich, darauf pokern, letztendlich ist das ja ein Poker, darauf poker ich immer mehr, dass ich denke, es macht ja auch nur Sinn. Also es macht ja nur Sinn, dass die Social Media Plattform für die Watch Rate relevanten Content an relevante Menschen ausspielt. Ja. Weil ich glaube, das Thema Brain Rot stirbt aus. Das ist meine nächste These, weil ich glaube einfach, dass wir Menschen, also entweder gehen wir voll an Arsch mit einem Dopaminkick und so, also muss man ja einfach sagen, ich merke es ja bei mir auch selber, ich muss das deinstallieren, so. Ich glaube, wenn es aber shiftet hinzu, ich habe mein Algo, der spielt mir die ganze Zeit Dinge aus, die ich wissen möchte, dann ist das nicht diese Aufmerksamkeitsprobleme oder sonst was, sondern dann denke ich, boah, krass, also wenn Social Media es schafft, dass ich mich danach nicht ausgelaugt fühle, sondern krass, ich habe was gelernt, dann ist der Addictive-Faktor ja noch viel höher als jetzt gerade. Jetzt gerade hat sich Social Media eher dahin entwickelt, ganz schön in der Kritik zu stehen, dass ich, und die Leute merken es selber, ich fühle mich ausgelaugt, so, und ich weiß nicht, ob sie die Dopaminspritzen noch weitermachen können, ob das wirklich möglich ist. Ich glaube eher in unseren Kulturen, Ländern und allem drum und dran könnte es sich eher so wiederum shiften, dass viele halt eher danach streben, nicht mehr nur Brainrot zu schauen, sage ich mal.
Ja, absolut. Ja, krass. Mega geile Insights. Aber was soll ich sagen? Das war schon wieder super spannend. Mega viele geile Punkte, die wir hier besprochen haben. Wir sollten das vielleicht nochmal live machen, tatsächlich.
Ey, ich hab Bock.
Ich organisiere das und dann machen wir nochmal eine Live-Session, wo du es jetzt auch angestoßen hast. Deswegen, also wenn ihr das natürlich mitbekommen wollt, liebe Zuhörer, abonniert natürlich gerne den Kanal, liked, kommentiert natürlich. Und Alexander, wo kann man euch denn finden? Sag gerne nochmal die Domain und wie man am besten mit dir in Kontakt treten kann, wenn man mit euch zusammenarbeiten möchte.
Yes, also relativ einfach zwei Dinge. Die Domain ist alfima.io, also alfima.io. Dann kommt ihr direkt auf die Seite, seht auch mein Gesicht sofort, ich bin im Header-Video drin. Und da könnt ihr halt 14 Tage for free testen. Ne? Also der Pitch dahinter, ihr braucht nichts buchen, sonst was, sondern überzeugt euch selber, es ist scheiße. Auf der Seite ist ein Demo-Video, schaut es euch an, gut oder schlecht, you name it. Mhm. Und wenn man mit mir in Kontakt treten möchte, auf Instagram alfima.io auch eingeben, da uns schreiben. Ich sag's ehrlich, ich liebe es, mit der Community in Touch da zu sein. Das bedeutet, wenn ihr schreibt, werde ich zu 100% entweder von einem Community-Manager den Hinweis kriegen oder die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ich sogar das direkt sehe, weil ich einfach da durchsepp und mir das angucke und gern schreibe. Da werdet ihr direkt mit mir reden können. Das sind die zwei Touchpoints, ganz easy.
Mega, mega cool. Ja, vielen lieben Dank für deine Zeit heute. Das war richtig cool, richtig gute Insights. Und ja, ich kann nur sagen, checkt es aus. Und wir hören uns alle ganz, ganz bald wieder, wenn es wieder heißt Marketing Meets Technology. Und bis dann.
Das war's für diese Folge von Marketing Meets Technology. Bis zum nächsten Mal.